Willkommen beim Podcast zum Feministischen Kampftag in Mainz. Radikal, queerfeministisch und solidarisch. In unserer Podcast-Reihe möchten wir mit verschiedenen GästInnen und euch über den feministischen Aktivismus sprechen. Dies ist die 6. Folge und der 2. Teil meines 2. Gespräches mit Dr. Yalis Akbaba. Vorgestellt haben wir uns bereits in der 1. Folge. In diesem Sinne steigen wir direkt ein zu der Fortsetzung unseres Gespräches zum Thema Schule und Geschlecht. So, wir haben uns ganz ausführlich ausgetauscht zu patriarchalen und tatsächlich nicht nur patriarchalen unterdrückenden Verhältnissen der Theorie dahinter, wie diese wirken können, wie wir damit in Lehrsituationen umgehen und wie wir vielleicht dafür sorgen, dass uns das Ganze nicht ganz so niederdrückt. Und von dieser tiefen und auch teils theoretischen Arbeit wollen wir jetzt ganz konkret in Situationen an Schulen gehen. Und auch da kann ich mich auf meine Gästin verlassen, denn auch hier hat sie etwas mitgebracht. Yalis, was hast du denn Schönes? Ich sag mal Interessantes. Was hast du denn Interessantes für uns?
Ja, ich konnte mich gar nicht entscheiden vor lauter Beispielen. Ich habe ein paar mitgebracht. Ein Beispiel ist aus einer Fachliteratur von Jäckle und anderen herausgebracht, Doing Gender Discourse heißt der Band. Und es ist eine Situation aus einer Unterrichtsinteraktion hier niedergeschrieben. Mhm. Ich weiß nicht, ob wir für die ZuhörerInnen alles vorlesen sollten. Ist ein bisschen lang. Vielleicht erzählen wir, was Sache ist. Ne? Also es geht um eine Situation im Klassenzimmer. Es nennt sich hier Praxisklasse einer Mittelschule. Und eine Person, die wird hier Alexander genannt, wird aufgrund von Schwätzen von der Lehrerin ermahnt. Und die Lehrerin fordert ihn auf, den Sitzplatz zu wechseln. Daraufhin diskutiert Alexander. Und in dem Beispiel sind also sozusagen Aussagen zitiert. Und Alexander wehrt sich also und sagt, ich habe doch gar nicht geschwätzt. Und dann verteidigt ihn ein Banknachbar und sagt, stimmt, er hat gar nicht mit mir geredet. Und die Lehrerin sagt daraufhin, ja, was hast du dann gemacht? Selbst Gespräche geführt? Ich habe dich gerade gehört und du hast mich unterbrochen. Daraufhin nimmt Alexander diese Idee, diese Interpretation von der Lehrerin auf und sagt, ja, ich habe selbst Gespräche geführt. Und deswegen verstehe ich jetzt nicht, warum ich mich nun von meinem Banknachbar wegsetzen muss. Also die Logik ist, wenn er doch gar nicht mit dem Banknachbar geredet hat, sondern mit sich selbst, was soll es dann nutzen, wenn er sich woanders hinsetzt? Das würde ja das Selbstgespräch sozusagen. Und die Lehrerin wehrt sich dagegen dann nochmal und sagt, das stört, weil du jetzt hier wiederholt den Unterricht unterbrichst. Und daraufhin sagt Alexander, was ist denn das für eine Logik, dass ich mich jetzt wegsetzen muss, nur weil ich Selbstgespräche geführt habe? Frauenlogik halt. Das ist also sozusagen der Punkt, an dem, das können wir gleich zusammen anschauen, an dem eine sexistische Adressierung erfolgt. Interessant deswegen, weil hier sozusagen die Lehrerin, die ja eigentlich in einer höheren Statusposition ist, stecken muss, wenn man so will, weil eben die sexistische Logik gegen Frauen funktioniert und das auch dann, wenn sie in einem höheren Status sich befindet. Und was dann aber dramatischerweise passiert, ist, dass die ganze Klasse lacht. Also die Klasse lacht, steht dann in diesem Transkript und die Lehrerin verlangt daraufhin ein Gespräch mit Alexander nach der Stunde. Also sind unterschiedliche interessante Dinge, die hier erfolgen, weil also, wie schon angedeutet, die Möglichkeit für diesen heteronom positionierten Schüler besteht, seine Lehrerin, und ich meine, wir wissen SchülerInnen, ne, und die versuchen sozusagen jede mögliche Machtposition irgendwie zu wenden oder zu benutzen, weil es ist ein schwieriger Job so, Schülerjob so, Schüler zu sein oder Schülerin zu sein. Und hier ist aber das Interessante, worauf sich das stützt, ne? Und das und das die Ordnung ist sozusagen eine sexistische, auf der das fußen kann. Also es würde nicht funktionieren, einen Mann in dieser Weise anzusprechen und sagen, ja, du hast eine Männerlogik, weil daraufhin niemand lachen könnte. Es ist sozusagen das Bild ist hier aufgeworfen mit, dass Frauen und Logik nicht zusammenpasst und Frauenlogik ist deswegen der Lacher. Und dieses Lachen ist deswegen so interessant, weil dadurch eine Zementierung dieses Erfolgs, sie auf diese Weise zu diskreditieren, nochmal erfolgt. Und dass die Lehrerin am Schluss ein Gespräch verlangt. Ich nehme mal an, sie sagt das öffentlich, das steht hier nicht klar, aber sie sagt dann so, nach der Stunde sprechen wir uns oder sowas. Und alleine, dass sie sozusagen das einfordert oder sich als beendet erklärt, zeigt nochmal, wie wirkungsvoll diese sexistische Adressierung war. Also sie nimmt sozusagen auch die sexistische Adressierung an, also wenn sie es nicht tun würde, wäre es trotzdem im Raum, ne? Aber dass sie dieses Gespräch einfordert, ist noch mal mehr eine, wenn man so will, Spur davon, dass es wirkmächtig war, was hier Alexander gemacht hat. Ja, jetzt habe ich das so ein bisschen aus der Lameng interpretiert. Wir können darüber sprechen, ob es uns, ja, was es uns sagt, was es uns nutzt, was es für ein Beispiel ist.
Da hast du schon ganz viel rausgeholt. Dankeschön für das Mitbringen des Beispiels. Das mögen manche vielleicht für ein bisschen trivial halten, aber es zeigt, wie du schon sagtest, dieses Muster, dass über solche Diskriminierungsformen andere Machtverhältnisse nicht ausgeglichen werden können, aber sich zumindest mal darüber hinweggesetzt werden kann, was erstmal für den Schüler als vollständig ohnmächtige Person, die Kinder und Jugendlichen sind, erbärmlich machtlos tatsächlich, das müssen wir ihnen auch mal zugestehen. Es ist halt bedauerlich, dass da dieses Werkzeug benutzt wird, um diesen Effekt zu erzielen, denn mit diesem Werkzeug oder Waffe, mit der schneidet der Schüler nicht nur die Lehrerin, sondern letztendlich jede andere weibliche Person oder weiblich sortierte Person, gegen die dieses Argument auch ziehen könnte. Nicht ziehen im Sinne von, dass es ein stichhaltiges Argument ist, aber etwas, das Schwungmasse erzeugt. Und das hat dieser Lacher jetzt zumindest erstmal zementiert. Das Ganze wird nur so stark durch den Rest der Klasse, der hier, das hatte ich im ersten Teil unseres Gespräches auch erklärt, der Rest der Klasse ist damit irgendwo, hat einen Komplizenstatus zu diesem Werkzeug, dieser Waffe, sexistisch gegen eine Person vorzugehen. Das heißt, hätte der Rest der Klasse das mit einem Grillenzirpen verhallen lassen und dann wird hörbar mit den Augen gerollt, dann hätte das nicht so gekracht. Und das Schwierige ist, die ganze Klasse besteht aus Kindern, die genauso ohnmächtig sind wie der Störenfried, und auf einer gewissen Ebene freuen die sich alle, wenn eine Lehrerin, auch wenn die ansonsten vielleicht ganz viel Respekt genießt, wenn die mal einen abkriegt. Das ist Balsam für die Seele, das ist Genugtuung für die sonst so wenige Möglichkeiten haben, auch irgendwie mal einen Stich zu landen, dass das da geschieht. Und deswegen denke ich, dass diese Klasse so da mitzieht, weil endlich hat mal jemand von denen da oben einen abbekommen, und man, vielleicht mögen manche ahnen, dass dieses Frauenlogik-Argument in Zukunft ein Problem sein könnte, ein Werkzeug, das auch gegen sie verwendet werden kann. Aber erstmal denke ich, ist das der Grund für die Heiterkeit.
Ja, finde ich total wichtig, dass du diesen Punkt betonst mit diesem endlich, also dass es sich hier auch um eine analytisch so deutbare und deswegen auch verständliche, ne, also buchstäblich verständliche, sozusagen einen verständlichen Einsatz einer Waffe handelt, also in diesem Überlebensgeschehen Schule, ja, endlich mal zu punkten, irgendwie endlich mal einen Spieß umzudrehen oder sowas. Und das ist also deswegen auch vielfältig, das Beispiel, weil es eben einerseits diese Ebene, die verständlich interpretiert werden kann, hat und andererseits, es erinnert mich nämlich an unser Vorgespräch, wo wir so einen Kabarettisten uns angeschaut haben, der unsägliche, antigenderistische und sexistische Aussagen macht und wo wir gesagt hatten, das ist eigentlich nicht so das Problem so. Das ist nicht das Feld, wo ich mich sehe, so dass ich mich mit meiner Bildungsarbeit bewege, sondern das Publikum, das lacht. Mhm. Ja, das Publikum, das lacht, ist sozusagen mein Punkt, so mein Adressat ist das Publikum. Und hier, deswegen wäre eben jetzt die zweite Ebene, nicht das Verstehen, ja, von diesen Subjektpositionen, die irgendwie versuchen zu überleben oder mal den Spieß umzudrehen, sondern eben dahin zu kommen, so dass die Klasse über andere Sachen vielleicht ihre Punkte versucht zu bekommen und nicht über eine Diskriminierungsform, die, wie du sagtest, sie auch selber treffen kann, beziehungsweise die sehr machtvoll über alle möglichen, ja, mindestens die Hälfte dieser Personen, die in diesem Raum sitzen und so weiter, herrscht, ne? dass das nicht darüber verläuft, sondern halt über anderes. Das wäre so vielleicht die Zielperspektive.
Ja.
Genau.
Ja, das ist wahr, da muss ich zustimmen. Also, wie auch schon beim ersten Teil des Gesprächs, das möchte ich betonen, da steckt vermutlich keine bösartige Absicht drin. Dieser Schüler hat sich nicht den Schnurrbart gezwirbelt, hat wahrscheinlich keinen, aber selbst wenn er einen hätte, hat er sich den nicht wie ein Schurke gezwirbelt und sich gedacht, jetzt nehme ich mir heute vor, in meinem Schulplaner sexistische Übergriffigkeit gegenüber einer Lehrperson, einer Frau. Aber es ist ja scheinbar die Waffe, die in seinem Arsenal war. Und dann ist die Frage, wie kommt die da hin? Warum ist die griffbereit, um schlagfertig zu wirken nach seinem Dafürhalten? Und das führt uns zurück zu den Dingen, die wir in der ersten Hälfte schon besprochen haben. Das ist nach meinem Dafürhalten, alles angelegt, vielleicht noch nicht manifest geworden, aber latent in Selbstverständlichkeiten, in unreflektierten, problematischen Sprechmustern, die aus dem Umfeld aufgeschnappt werden, entweder dem persönlichen Umfeld oder auch irgendwie dem medialen Umfeld, sodass sie dann irgendwann so, selbstverständlich sind, dass sie einfach das Werkzeug der Wahl sind, um sich irgendwie durchzusetzen, einen Stich zu landen.
Ich stimme dir total zu. Diese Waffe ist ja nicht nur in seinem, also es ist nicht, die hat er sich nicht geschnitzt, ne, und in sein Arsenal gelegt, sondern es ist eine omnipräsent verfügbare Deutung einer Person, die als weiblich gelesen wird. Und diese Logik, die quasi als unvereinbar mit ihrem, vorhin haben wir versucht zu überlegen, ne, oder in unserer ersten Folge, so, was ist jetzt eigentlich Geschlecht, aber irgendwie also Logik, die unvereinbar, als unvereinbar markiert wird mit dem weiblichen Geschlecht. Und ich stimme dir total zu, dass das in den medialen Repräsentation, die wir uns angeschaut haben, angelegt ist so, ne? Also eine Ratio, eine Logik, eine Vernunft ist irgendwie was anderes als schön zu sein oder als irgendwie zierlich zu sein, als auf Schlankheit zu achten, ne? Als sozusagen als Objekt der Begierde und als Objekt von Schönheitsidealen und so weiter herzuhalten, das ist in der Tat erstmal gegenläufig, ne? So, weil es eine andere Ebene von Sein anspricht. Und die Logik, die quasi eher herrscht, ne, und eher anderes bestimmt, ist gegenläufig zu dem, was bestimmt wird und was als etwas markiert wird. Also deswegen ist es Es scheint es weit hergeholt, aber es ist angelegt in allen, auf allen Ebenen, die von Geburt an, und in unserer ersten Folge haben wir ja gesagt, auch schon vorher, da ist. Und es ist krass, dass es quasi als Spur in dieser Interaktion, im Unterricht drin ist. Und es ist völlig egal, was da gerade das Thema war. Es zerschießt jedenfalls diese inhaltliche. Noch dramatischer könnte es jetzt sein. Du hattest in der ersten Folge das Buch erwähnt, das ich mit rausgegeben habe, Lehren und Lernen in Differenzverhältnissen. Noch dramatischer wäre es, wenn die Lehrerin möglicherweise tatsächlich ein Thema zu, weißt du, irgendwie historische Sachen zu Geschlecht, so emanzipatorischen Bewegungen oder sowas, wenn das das Thema ist. Also das wäre jetzt gar nicht so undenkbar, ne? Dass es das Thema ist und zugleich wird es performativ unterwandert.
Richtig. An der Stelle gibt es auch für die Lehrkraft, nach meinem Dafürhalten, keine richtig gute Reaktion mehr. Das Ganze erstmal aus der gemeinsamen Aufmerksamkeit rauszuziehen, ist vermutlich klug, aber naja, du hast ja schon erklärt, dass so eine ernste Reaktion kommen muss, bestätigt ja, ah, du hast Erfolg gehabt, du hast mich getroffen. Vielleicht nicht persönlich, aber auf jeden Fall muss ich jetzt eine Grenze ziehen. Das heißt, ich habe es geschafft, als Schüler, der diesen Spruch bringt, habe ich es geschafft, eine Grenze zu überschreiten. Großartig. Zumindest für manche ist das ein Erfolg, unabhängig davon, was jetzt die Reaktion ist, weil eine Reaktion kommt. Und ja, das Ganze dann im Vier-Augen-Gespräch zu sortieren, ist vermutlich sinnvoller, denn das Ganze verbal zu eskalieren, vor allem schwierig. Schwierig insbesondere auch, weil bei allem übergriffigen Verhalten, die Lehrerin ist eine Erwachsene, dass der Jugendliche, vermute ich, nicht Kind, ist schutzbefohlen. Das heißt, es ist auch eine Frage von, ja, selbst wenn mir so etwas entgegenschallt, wie sollte ich reagieren? Das erinnert mich ein bisschen an das allererste Gespräch von uns. Da haben wir ja viel damit gearbeitet, welche Verantwortung wir tragen als Personen mit Macht im Bildungssystem. Von daher ist es wahrscheinlich das Bestmögliche, was die Lehrerin hier getan hat, das Ganze aus dieser gemeinsamen Situation rauszuziehen. Aber eine richtig gute Alternative hat es vermutlich nicht gegeben.
Ja, das macht es nochmal deutlich als so machtvoller Diskurs, an den Alexander hier anschließt, ohne dass er dafür was leisten muss. Ne? Es reicht, dass er die Subjektposition männlich einnimmt und er kann das sozusagen ziehen. Und das ist wirklich das Dramatische, dass eine krasse Verletzung. Also es ist eine Verletzung. Wie sie damit umgeht oder umgehen kann, ist wieder was anderes. Aber es ist erstmal eine Verletzung, die hier passiert. Und zwar durch einen Schutzbefohlenen. Und das macht das so komplex. Weil, wie du sagst, sie kann jetzt da, also in dem Beispiel, auf das du angespielt hast, was wir besprochen haben, war ich ja mit Erwachsenen in einem Raum. Ne? Die waren auch von mir abhängig, weil ich die Scheine vergeben habe. Ist vielleicht aber nochmal eine andere Situation, ob du freiwillig an der Uni in ein Seminar gehst oder halt in die Schule musst. Aber dennoch, ich hatte gerade so den Impuls, als du sagtest, so, da kann sie schlecht anders irgendwie das auflösen. Ich hatte so den Impuls, je nachdem, welche Beziehung ich als Lehrerin mit den SchülerInnen da drinnen habe, ich meine, es passieren allerhand Übergriffe, die nicht legitim sind, so, ne? Also in der Regel sind Übergriffe wahrscheinlich nicht legitim in der Schule. Aber wenn ich mir jetzt vorstelle, an dieser Stelle quasi zumindest ein Tit for Tat irgendwie zu launchen und zu sagen, ja, Alexander, gutes Stichwort, du hältst das Referat über Gender Mainstreaming in der EU seit 1995. Bitte bereitet das vor bis nächstes. Also sozusagen den sozusagen ein Rück ein Zurückschlagen ist natürlich jetzt auch das zeigt jetzt sehr viel von meiner Persönlichkeitsstruktur, ne, dass mir dieses Beispiel einfällt. Aber ich würde schon sagen, so, ja, je nachdem, was du für ein Standing hast in der Klasse und je nachdem, wie Aber ist auch nicht auch egal, ne? Es ist Zeit jedenfalls. Entweder du löst es nicht auf oder schlecht oder verlagerst es und es führst es aber weiter. Und was willst du ernsthaft Alexander nach der Stunde sagen? So, ne? Er ist da voll scheiße, ja. Alle haben gelacht und du bedienst dich da einer sexistischen irgendwie Metapher und so weiter. Also was soll es bringen so, ne? Was ist das für ein Gespräch, was da folgen kann eigentlich? Mhm. Und in der Situation selbst sozusagen Schlagfertigkeit einzufordern. Ne, mein Vorschlag ist sozusagen wieder einer, der zeigt, aha, was verlange ich hier eigentlich von einer weiblich positionierten Person?
Stimmt.
Nämlich, dass sie irgendwie insbesondere, ja, irgendwie wachsam oder schlagfertig oder irgendwie rhetorisch geschickt und so weiter oder ihr sich super Sachen einfallen lassen muss, um mit Disziplinierung irgendwie zu einem Gegenschlag auszuholen. Also eigentlich zeigt mein Vorschlag auch wieder, wie gefangen hier die Lehrerin ist.
Ich schlage vor, an der Stelle wechseln wir das Szenario zu einem, in der die Lehrperson vielleicht nicht ganz so gefangen ist, zumindest nicht als die Person, die den Übergriff erlebt. Was meinst du?
Sehr gerne, weil das erste Beispiel könnte man ja jetzt sagen, mein Gott, ne, das sind Schüler. Von LehrerInnen allerdings erwarten wir ein reflexives Verhalten. Und dieses zweite Beispiel zeigt, dass das mitnichten immer der Fall ist. In Geschichte, 10. Klasse, hat sich dieser Dialog ereignet, was eine Studentin, die hatte den Auftrag, ethnografische Ausschnitte in der Schule, also das ist jetzt nicht aus einer Publikation, sondern aus meinem Seminar. Und Carolina Thomas hat dieses Protokoll mitgebracht, was sehr fruchtbar gedeutet werden konnte. Und zwar trägt gerade eine Gruppe Gruppenergebnisse vor, und zwar ist das Thema Frauenbilder im 19. Jahrhundert. Und der Lehrer unterbricht die Gruppe und sagt, ich möchte kurz dazwischen fragen, ab wann durften Frauen denn studieren? Und dann richtet sich der Lehrer an den Gast, also an die Ethnografin, und sagt, vielleicht kann unser Gast diese Frage beantworten. Dann schreibt Carolina Thomas, ich erwidere, dass ich ihm mit der Antwort nicht dienen kann, es sei denn, er wolle lieber etwas über die Einführung der olympischen Frauendisziplinen erfahren. Daraufhin der Lehrer, sowas müssen Sie als Frau doch wissen. Nun gut, was schätzen denn die Schüler? Wann durften Frauen studieren? Damit ist nicht die Duldung als Gasthörerin gemeint. Ich möchte wissen, wann diese sich offiziell an der Universität einschreiben durften. Interessant ist jetzt hier, das haben wir nicht gelöscht, sozusagen so eine analytische Notiz von der Ethnografin, nämlich schreibt sie, warum ist man als Frau verpflichtet, dies zu wissen? Ich finde es sehr stark, diese Notiz, deswegen war mir das wichtig, die nicht rauszunehmen, weil die quasi schon von Handlungsfähigkeit und von Empowerment irgendwie so zeugt. Und jedenfalls beginnen dann SchülerInnen sich zu melden und raten dann. Sie nennen einfach irgendwelche Jahreszahlen von 1800 bis 1900 irgendwas. Und dann sagt Herr X, fast 1900 war es soweit. Die Mädchen dürfen jetzt aber fortfahren. Nicht, dass es heißt, ich würde euch die Zeit stehlen. Genau, hier hört das Protokoll auf. Genau, du und ich haben vorher schon kurz über dieses Beispiel geredet. Vielleicht magst du beginnen, weil ich echauffiere mich zu sehr über dieses Beispiel. Ich überlasse dir die Deutung.
Weil ich mich auf keinen Fall darüber echauffieren würde. Also der Lehrer an der Stelle, das müssen wir ihm lassen, schafft das sehr kompetent, nicht nur die Person, die hospitiert, will ich das ruhig und entspannt formulieren? Komm, ich beherrsche mich. Da übergriffig
zu sein. Oder beherrsche ich nicht. Ich meine, wo, wenn nicht hier und jetzt, können wir uns einfach mal auslassen. Ich meine, irgendwann muss man es ja auch mal sagen, ne? So okay. Wie man es meint.
Okay. Weißt du was, stimmt? Nein. Sexistische Kackscheiße. Unfassbar, was der sich rausnimmt. Erstens gegenüber einem Gast, das ist eine derartige Unverschämtheit, tatsächlich auch als schlechtes Vorbild, als Lehrkraft vor der Lerngruppe. Erstens, die Lerngruppe zu unterbrechen, ist überhaupt nicht notwendig. Diese Frage ist so die kann mühelos ans Ende platziert werden. Das ist eine reine Faktenfrage. Die bringt überhaupt nicht voran an der Stelle. Einerseits. Zweitens, da ist ein Gast, das heißt eine Person, die, ich weiß nicht, auch Respekt verdient hätte. Und das kriegt er nicht hin. Und das ist nicht nur das Einzige, was er tut. Am Ende schafft er es sogar, das Ganze noch zu signieren mit einem. Die Mädchen dürfen aber jetzt fortfahren. Nicht, dass es heißt, ich würde euch die Zeit stehlen. Das heißt, er schafft es auch, gegen die zu schlagen. Also was für ein buchstäblicher Rundumschlag wirklich, um noch darzustellen, dass er der Mansplaining-Gönner auch, aber ja, sich bewusst ist, was für unfaire, das ist nach meinem Dafürhalten die Implikation, nicht, dass es nachher heißt, ich würde euch die Zeit stehlen tatsächlich, nachdem er da so eine Situation produziert, ohne Not produziert und dann auch ironisch so tut im Sinne von, ja, dieser unfaire Vorwurf, dass wir Männer den Frauen die Redezeit stehlen würden. Von daher höre ich jetzt auf. Ich armer von dem Feminismus geknechteter Typ. Männer haben es so schwer. So.
Ja, ich habe dem nichts hinzuzufügen. Ja. Nur Unterstreichungen. Also ja, unsere emotionale Reaktion ist vielleicht auch nochmal wert, ne, irgendwie zu deuten. So, was ist, also geht es anders, als das so anzuschauen, als wie wir es tun?
Gute Frage tatsächlich, ja.
Also das Emotionale nimmt ja das Emotionale oder unser, dass wir einräumen oder zugeben, dass wir uns echauffieren, nimmt ja der Analyse nichts an Grundlage. Ne? Das muss man nochmal vorweg schicken. Mhm. Also echauffiert das jetzt als übergriffig, als ganz deutlich raumgreifend, ne? Also das ist eine Männlichkeitspraxis, so wie da unterbrochen wird. Er würde höchstwahrscheinlich eine ihm gleichgestellte, ne? Also keine Ahnung, da kommt jemand und beobachtet seinen Unterricht, würde er nie so ansprechen. Das heißt, es ist was Adultistisches, aber auch was Sexistisches. Also es nutzt Status aus, es nutzt Gender aus, der verdient Geld, die andere nicht. Also es nutzt alle möglichen Positionen aus. Großkotzerisch so, ich nehme euch jetzt, ne? Es tut so, als wäre es quasi so ein aufgeklärtes Subjekt, das irgendwie jetzt weiß, um das Dazwischenreden oder um das Mehrreden als Frauen und nimmt sozusagen, also quasi ja schon, nimmt ja vorweg, dass man irgendwie das kritisieren könnte, ne? Weil es so erscheint, also jetzt wiederhole ich eigentlich, wollte ich gar nicht, aber ich merke irgendwie so, es geht gar nicht anders, als dass ich da irgendwie echauffiert darauf reagiere, aber das nimmt nicht unseren analytischen, also sozusagen theoriebasierten und nachvollziehbaren Interpretationen irgendwie die Grundlage. Ne? Das wollte ich nur mal vorwegschicken. Ich frage mich nur, ist es nicht angebracht, eher auch mal so zu reagieren? Weil, also ich mache in einem anderen Kontext so eine Forschung zu dem Reden können, dem kritischen Reden können über Rassismus. Und da stellen wir fest, dass es so eine Dynamik gibt bei Rassismuskritik, die von so einem sehr emotionalen und ein bisschen auch manchmal auch ja die Empirie und das nachvollziehbare Verlassende, ne, Reden über Missstände geht. Und unsere Analyse dazu ist, also mache ich mit Konstantin Wagner zusammen, es ist total spannend, was wir rausgekriegt haben. Und zwar ist unser erster Befund ist, dass das die Pendelbewegung ist zu dem, was eben normalerweise Sache ist. Also normalerweise ist es eben ein schwieriges Sprechen können über diese diskriminierende Verhältnisse und ein Sprechen, was sehr oft wiederum angegriffen wird, ne? Was verhindert wird oder wo Derailing passiert oder wo Whataboutism passiert oder wo es überhaupt verunmöglicht wird, weil es dominanzgesellschaftlich geprägte Räume sind und so weiter. Und dieses Emotionalisierte, ich würde uns da jetzt nicht reinnehmen, weil wir ja schon am Material bleiben und jetzt nicht komplett so off irgendwie Also wir sind jetzt nicht abgehoben von der Empirie, ne? Aber dennoch, um mal für Emotionalität zu argumentieren, ne, wollte ich dieses Bild reinbringen. Also es ist erklärbar, dass wir uns echauffieren, weil es in ganz vielen anderen Räumen nicht möglich ist, beziehungsweise weil wir dominant andere Dynamiken erleben und auch über uns ergehen lassen müssen, sodass also die Emotionalität sozusagen der Ausschlag ist, die Ausschlagbewegung für das, was normalerweise eben oktroyiert wird. Das ist nur mal so eine Idee, das zu analogisieren mit Gender-Diskursen. Ich glaube, das ist der Grund, warum mich Herr X so anpisst.
Absolut. Ja, ich wollte auch gar nicht mich selbst oder uns Tone policen. Nichts läge
Nee, so habe ich
mir
das nicht verstanden. Nein,
ferner.
nein, so habe ich es auch nicht verstanden. Ja, ich wollte nur mal, weil ich es irgendwie so angeführt habe als, oh, dürfen wir jetzt emotional oder nicht oder sowas, sondern habe ich gedacht, das kann man ja auch noch mal anschauen. Aber ich habe es gar nicht als Tonproduzieren genommen. Nein, nein, Gottes Willen.
Ja, die Wutreaktion kommt, weil wir verstehen, dass etwas nicht richtig ist, eine Ungerechtigkeit geschieht und wir sind nicht bereit, das zu akzeptieren. Von daher, ein Glück kommt die Wutreaktion, auch wenn die jetzt nicht alles löst, aber also ist ja eine Notlage, wenn die ehrlich gesagt nicht kommt, dann ist ja noch viel mehr im Argen. Ach, dieser Herr X.
Kennst du Herr Xus?
Leider, also auf verschiedene Arten und Weisen. Ich habe das sehr viel in meiner eigenen Schulzeit erlebt. Lehrkräfte, die unfassbar stolz waren, sich gegen Feminismus oder sie haben zu dem Zeitpunkt selbst häufig die Emanzipation gesagt, sich dagegen auszusprechen und die ihnen Schutzbefohlenen damit zu provozieren und zu erniedrigen und zu schikanieren. Einerseits, aber ehrlich gesagt, auch in meinem Schulalltag gibt es das durchaus tatsächlich. Also Lehrkräfte, die sich zu sehr gefallen in ihrer Machtposition, in ihrer Unantastbarkeit tatsächlich und die völlig unreflektiert letztendlich in der Ausgeliefertheit der Kinder und Jugendlichen herumstochern aus fast schon, ich kann mir, ob das Langeweile ist oder wie, ich sage das Wort häufig in dieser Folge, auch in der vorigen, aber ich finde es passend, einfach die Selbstverständlichkeit, die Hegemonie der Gesellschaft gibt her, dass ich als privilegierte Person das mit Menschen mache. Also ist das doch Normalität auf die ganz vielen Arten und Weisen, wie ich hier über anderen stehe, deren Wehrlosigkeit mich eigentlich dazu von meinem Ethos her mich inspirieren müsste, da besonders achtsam und respektvoll zu sein, dem Rechnung zu tragen. Aber nein, das genaue Gegenteil ist der Fall. Und die SchülerInnen müssen das praktisch gesehen ganz oft erdulden. Denn die Systeme an Schulen für eine adäquate Reaktion, für Accountability, ich kann es halt nur auf Englisch sagen, aber passt zu meinen Fächern. Die sind sehr schwach ausgeprägt tatsächlich. Das heißt, nicht nur gibt es diese Gefälle erstmal von faktischen rechtlichen Hierarchien, sondern wir haben zusätzlich die Herausforderung, dass bei diesen Übergriffen von meist unsichtbaren Machtstrukturen, zum Beispiel patriarchal in diesem Beispiel, es kaum eine Handhabe gibt, wie die Kinder, wenn sie überhaupt verbalisieren können, was da gerade scheiße gelaufen ist, dass die dann reagieren könnten. Und da gibt es einfach kaum Strukturen, bis gar keine.
Das hört sich nach einem Entwicklungsbedarf an. Und wenn wir das jetzt nochmal vor dem Hintergrund dieses Beispiels anschauen, was du gerade gesagt hast, dann wird es noch dramatischer, weil ja die Inhalte, die aufgeführt werden, hier beispielsweise Geschichte und Frauenbilder im 19. Jahrhundert, weil die ja suggerieren, dass es irgendwie so ein Bestreben, so ein Begehren gäbe nach ja, der Rückschau auf sozusagen rückständige Verhältnisse in der Vergangenheit, ja. Und ich nehme stark an, dass darüber abgeleitet wird, was für eine Entwicklung seither geschehen ist oder was für emanzipatorische Erfolge es dem gegenüber gibt oder so, ne? Und was aber hier, wie du sagtest, super schwer zu verbalisieren und wenn überhaupt ja den Leuten irgendwie möglich ist. Ich meine, wir brauchen ja dafür im Seminar eine ganze Weile, ja, um das zu durchdringen. Und ich weiß nicht, ob wir es vorhin zu Genüge angeschaut haben, dass ja das krass Paradoxe an den Beispielen noch dazu ist, dass es um Frauenbilder des 19. Jahrhunderts geht und was der Herr X aber performiert, ist genau die Reproduktion von Unterdrückungsverhältnissen, von Raumergreifungen und von irgendwie Zurechtweisungen und irgendwie übergriffigem Adressieren und so weiter. Also er performiert ja das, worum es eigentlich gehen soll, dass irgendwie man reflexiv drauf schaut, ja, um dann zu sehen, so, ja, wir sind jetzt voll die super Gesellschaft, die weitergekommen ist und so, ne? Das heißt also, die Diskrepanz zwischen dem, was vorgeblich eben Inhalte und irgendwie Besprochenes ist, ne, und was aber der heimliche Lehrplan, ne? Nämlich eben diese Art von Männlichkeitsperformance, das beißt sich total krass, aber es kann immer, die Institution kann immer die Inhalte vorführen, sozusagen zeigen und sagen, ja, guck mal, wir machen super Inhalte und wir klären auf und wir schauen uns die Vergangenheit an und was sich jetzt verändert hat und so weiter. Und was aber super schwierig zu thematisieren scheint, und das bestätigst du ja damit, dass du sagst, der, also wohin soll denn jetzt bitteschön die Schülerinnen gehen, ja, die das erlebt haben, um zu sagen, also hören Sie mal, wir wollen das besprechen, weil hier ist was total Verrücktes passiert, so, und das finden wir nicht in Ordnung. Ich bezweifle, dass das im Nachhinein passiert ist, dass die überhaupt darüber in der Form gesprochen haben, ja, widerfahren ist oder was auch für Strukturen da wirken. Und ich bezweifle auch, und das hast du ja jetzt gerade gesagt, dass sie eine Stelle hätten, ja, wo sie das thematisieren können. Wo vielleicht Herr X zu einer Fortbildung, ich weiß nicht, ob sie nutzen würde, irgendwie verpflichtet werden könnte oder sonst irgendwelche Sachen, die irgendwie als Einschneidungen, ne, in irgendwie den Professionalisierungsalltag irgendwie getroffen werden. Ich glaube, das ist nicht der Fall und das ist für mich frappierend und das meinte ich auch vorhin mit lernen über Differenz in Differenzverhältnissen. Ne? Also was nutzt mir das, wenn ich jetzt was weiß über rückständige Frauenbilder im 19. Jahrhundert und soll aber, und also im Prinzip ist es jetzt die schwierigere Unterdrückungsform. Das ist natürlich Quatsch, ne? Das zu relativieren, was ist früher gewesen, was ist jetzt gewesen, was ist besser oder schlechter. Das ist nicht so eine kluge Richtung. Aber ich meine damit, sozusagen die rhetorische Modernisierung und das möchte gern Aufgeklärte ist nochmal eine andere Form von Verhältnis, wo wir jetzt sozusagen neue Instrumente brauchen, das analytisch zu lesen, ne? Oder sozusagen Empowerment-Räume zu schaffen oder irgendwie Strukturen anzugehen und so weiter. Das ist was anderes, als irgendwie einen Zugang zur Uni zu erkämpfen. Ne? Also beides ist scheiße so, aber ich will es gar nicht irgendwie vergleichen. Ich will nur sagen, es braucht jetzt andere Instrumente. Es ist ein Teil von dem, was Leute in der Forschung eben so Beharrungstendenzen nennen, aber diese Beharrung hat eben das Gewand gewechselt.
Absolut. Das ist auf jeden Fall komplexer, wie diese Diskriminierungssysteme greifen und es ist weniger handfest tatsächlich. Also etwas, diese konkrete Entrechtung, dass Wählen nicht möglich war, dass Selbstbestimmung beruflich, körperlich und so weiter nicht möglich war. Darauf ist viel leichter, den Finger zu legen, als die sehr situativen Muster, die sich heutzutage zeigen und die deswegen auch so schwer greifbar sind. Denn es ist ein, selbst wenn so etwas kritisiert und vorgebracht wird, gibt es die Herausforderung, welcher rechtliche Rahmen, wenn es kein Wohlwollen gibt zum Beispiel, und wenn alle Beteiligten sich einig sind, ja, das war ein Problem, dann gut, lässt sich damit konstruktiv arbeiten, aber so einfach ist es ja meistens nicht und viele Strukturen sind nicht wohlwollend und dann ist die Frage, welcher rechtliche Rahmen existiert, um dann überhaupt eine Reaktion, eine Aufarbeitung eben eine Übernahme von Verantwortung zu ermöglichen bis zu erzwingen. Und da fehlt auch sehr viel. Ich für meinen Teil kann mich zumindest für 2 Monate auf das allgemeine Gleichbehandlungsgesetz im beruflichen Kontext beziehen. Die SchülerInnen können das nicht. Grundsätzlich, dafür gibt es manche, also das Grundgesetz gilt natürlich für alle und alle sind gleich und sollen nicht diskriminiert werden und so weiter und so fort. Aber zudem über diese grundsätzlichen Rechte hinaus fehlt es an ganz vielen Stellen. Und ich habe auch persönlich einen Verdacht, warum es an denen fehlt. Und das verbindet sich ein bisschen mit der Unterstellung von Herrn X im Sinne von, ich lasse euch jetzt fortfahren, ist, dass es nicht heißt, ich würde euch die Zeit stehlen. Dass bereits dieser Verdacht von der privilegierten Person im Raum steht, ich werde mit der Sexism Card auf jeden Fall gegängelt werden. Das heißt, es gibt keine tatsächliche Unterdrückung, aber es gibt das als machtvolles Argument von den bösen Feministinnen, die damit einfach die armen Männer, am besten Hetero-Cis-Männer, gängeln und unterdrücken, und die machen das, weil sie so einfach Macht ausüben können. Und dieser Generalverdacht, eine Kritik an sexistischem Verhalten, was ist das? Das ist die Sexism Card, damit wollen die nur Raum einnehmen und andere wegdrängen, die sich dann gegen solche Vorwürfe nicht wehren könnten.
Richtig scharf und beeindruckend, wie du jetzt nochmal, ich habe dieses Beispiel schon öfter angeschaut, jetzt du hast nochmal was Neues entdeckt, so, du hast total recht, das ist, da steckt eine maskulinistische Argumentationslogik darunter, die du gerade herausgearbeitet hast. Krass, ja, das ist sozusagen nochmal on top, so leitet er aus der Unterbrechung, nämlich mit einer maskulinistischen Sexism Card Argumentation. Mhm. Total krass. Und was ich gerne fragen wollen würde, ist, also ich meine, guck mal, wir haben jetzt dieses Beispiel, ne? Das waren vielleicht 4 Sekunden oder sowas, ne? In so einem Unterrichtssetting. Lass es 15 sein. Haben wir jetzt so angeschaut. Ist es mikro, sozusagen mikroanalytisch? Warum sage ich das? Also, wenn du das multiplizierst mit 45 Minuten. Also, es ist allerhand möglich in so einer Unterrichtsstunde und dann an so einem ganzen Schultag und so weiter. Und du sagst mir jetzt quasi gerade, meine Frage ist, welche, also ich habe jetzt rausgehört, es gibt wenig Instanzen und wenig auch Ansätze, überhaupt Strukturen dieser Art zu schaffen, die irgendwie, nennen wir sie Reflexionsräume, nennen wir sie Möglichkeiten der Aussprache oder nennen wir sie Anklageräume, nennen wir sie, ist egal so, ne? Also irgendwas, wo quasi diese Themen ein Forum bekommen. Ich habe jetzt so rausgehört, dass es das nicht gibt. So. Meine Frage wäre, an welcher Stelle, du sagst jetzt auch, es ist schwierig und die Beharrungstendenzen sind hoch und so weiter, aber ich frage trotzdem so, ich meine, das kann ja nicht wahr sein so, es kann ja nicht wahr sein, dass wir die einzigen beiden sind, die das sehen und auch fürchterlich finden, und es muss doch an irgendeiner Stelle die Möglichkeit geben zu sagen, Leute, wie war das nochmal mit eurem Demokratieverständnis? Ist egal, du kannst ganz, ganz niedrig ansetzen. Du kannst sagen Grundgesetz, du kannst sagen Demokratie. Ich halte nicht so viel von dem Wort, aber das meistens hilft es, um die Leute irgendwie so, ne, es hört sich wichtig an. Das ist das, worauf ganz viele Leute setzen. Wir sollen nämlich demokratisch sein. Und dann, also wo ist die Stelle oder was siehst du für Möglichkeiten? Oder wahrscheinlich machst du das auch schon mit dem Verein, ne? Seid ihr ja auch aktiv und so. Also, aber wo siehst du in der Schule Stellschrauben oder Ansätze? Wer wären die Personen, die das machen könnten oder müssten? Ist es top-down? Ist es bottom-up? Also, wir hatten, glaube ich, beim letzten Gespräch so die Tendenz zu sagen, eigentlich ist es unter den SchülerInnen das größere Wissen, ne? Oder das größere Leiden auch, ne? Und vielleicht auch die größeren Bewegungen und so weiter. Also müsste man vielleicht da eher Plattformen geben. Also ich frage dich, wo siehst du Veränderungshoffnungen oder Möglichkeiten?
Das ist eine gute Frage. Also individuell, fairerweise, gibt es natürlich Menschen an Schulen, die solche Probleme ernst nehmen, aber es ist dann, finde ich, leider eher eine Einzelfallfrage. Natürlich kann ein Schüler oder eine Schülerin nach so einem Erlebnis zum Büro der Schulleitung gehen und sagen, hier, das, was Ätzendes passiert, da muss ich drüber reden. Sie müssen das ernst nehmen. Ich gehe nicht weg, bis wir reden. Und wenn das jetzt 5 Stunden dauert, das muss jetzt geklärt werden. Und dann gibt es Schulleitungen, die führen das Gespräch und die nehmen das ernst und gehen dann in ein Gespräch mit der entsprechenden Lehrkraft, auch wenn das jetzt nicht vermutlich in dem Ausmaß zu einem Disziplinarverfahren führt. Das heißt, es kann Reaktionen geben, aber es ist dann ja sehr Ermessenssache. Es ist an vielen Stellen natürlich richtig, wenn Leitungspositionen da Ermessensspielraum haben. Das gibt es auch aus gutem Grund. Es hat aber dann, dann bisweilen, wenn nicht sogar häufiger, eine Person, die marginalisiert ist und konkret etwas erleben musste, etwas Problematisches erleben musste, hat dann das Nachsehen. Von daher kann es auch mal okay sein, aber meistens ist es sehr schwierig. Das heißt, was sind die guten Optionen? Wie die guten Filme, an die wir denken. Was sind die guten Optionen? Letztendlich top-down ist das, was ich ja gerade zusammengefasst habe. Wenn es das gibt, schön. Ist es auch gut, wenn den Gebeutelten mal das abgenommen werden kann, dass sie nicht alles selbst erkämpfen müssen. Dir ist etwas Schlimmes passiert und dann stehst du auch noch zu 100% in der Verantwortung, dich darum zu kümmern, dass irgendetwas als Konsequenz daraus folgt. Das ist eine furchtbare Überforderung, umso mehr bei sogar buchstäblich minderjährigen Schutzbefohlenen. Und gleichzeitig kann Top-Down nicht die einzige Variante sein, weil einerseits ist auf die kein Verlass, wie eben schon skizziert. Das heißt, es muss beides geben. Nicht vielleicht als Gleichgewicht tatsächlich, aber eine Schülerinnenschaft, die streitbar ist, die bereit zu Widerstand ist aus guten Gründen, nicht aus Prinzip, haha, Frauenlogik, jetzt haben wir es der Lehrerin gezeigt, großartig, aber die wirklich, die einen durch zuvor idealerweise gut gelaufene Bildungsprozesse, die ein Bewusstsein dafür haben, wo ist der Unterschied zwischen einer Kleinigkeit und einem tatsächlichen Problem, zwischen etwas, das als Witz durchgeht und etwas, das latent bis manifest sexistisches oder anderweitig diskriminierendes Verhalten ist und die bereit ist, auch solidarisch, und da haben wir wieder einen Aspekt, der die von Übergriffen Betroffenen entlastet, die solidarisch dagegen angeht. Es gibt zum Beispiel das Schulprojekt Keine Schule ohne Feminismus, die aus ganz ähnlichen Beweggründen, wie sie gerade in unserem zweiten Beispiel vorgekommen sind und ehrlich gesagt auch im ersten, entstanden ist. Und das ist dann wieder, das hängt davon ab, wie die SchülerInnenvertretungen aufgestellt sind, wie viele Projekte haben die, wie viele Kapazitäten haben die, wie sehr wird die Arbeit der SV geachtet und gefördert und gehoben. Das heißt, Möglichkeiten gibt es theoretisch schon, aber es hängt wieder von sehr vielen Bedingungen ab. Ja.
Ja. Wir sind am Anfang von so einem Prozess, höre ich raus.
Der Fluch des Ganzen ist ja auch zusätzlich, abgesehen von den Machtverhältnissen und den fehlenden Organen und Instrumenten, sich mit so etwas auseinanderzusetzen, geht ja auch von der eigenen Zeit ab. Das heißt, ich schneide mir ins eigene Fleisch in meinem Privatleben, auch in meinen schulischen Leistungen. Also wenn ich mich einen Nachmittag nur in verschiedenen Gesprächen und Wartezimmern herumgedrückt habe, um etwas zu sortieren, konnte ich in der Zeit mich nicht auf meine Lernarbeit konzentrieren, die ja eigentlich im Vordergrund stehen müsste. Das heißt, das ist auch noch ein zusätzlicher Preis, den ich irgendwo zahlen muss.
Ja.
Ich problematisiere wieder gerade sehr viel. Wir sind am Anfang eines Prozesses, das heißt, er kann weitergehen und es kann besser werden tatsächlich. Und wenn ich mal, wir suchen nach den positiven Dingen auch mal, daran denke, wie viele SchülerInnen zu meiner Schulzeit schon feminismuskompetent waren, zumindest in Ansätzen, und auch das Selbstbewusstsein hatten, da sichtbar zu werden und Widerstand zu leisten, würde ich sagen, das ist heutzutage auf jeden Fall besser.
Genau, das ist auch meine Perspektive, zu sehen, wie viel selbstverständlicher, um jetzt mal das Schlagwort von heute Abend auch mal positiv zu verwenden, ne? Also wie viel selbstverständlicher das Üben von Einwänden und auch das Eingeübtsein in Argumentationen, ne, für Einwände und so weiter, wie das heute einfach anders ist, als es noch vor, du sagtest gerade in deiner Schulzeit, und ich würde so weit gehen, wobei ich gar nicht weiß, wie lange deine Schulzeit her ist, aber ich würde so weit gehen, also die Zeit, in der ich jetzt Lehre mache an der Uni, das ist so ungefähr 10 Jahre oder ein bisschen drüber, und ich merke das sogar in dieser Spanne so, dass sich das dieses Selbstverständliche im Raum über marginalisierte Positionierungen zu reden, so, es hat sich gewandelt, und darin steckt eine große Chance für eine Dezentrierung der Thematiken, der Redeweisen, das sehe ich genauso. Und ich habe auch gerade gedacht, meine Frage war natürlich ernst gemeint, und ich interessiere mich wirklich dafür, was passiert in der Schule dahingehend. Was ich aber auch gerne ergänzen möchte, ist, also ich sehe mich natürlich in der Pflicht an der Front, und das ist eine Kriegsmetapher, ne? Also an der Front, aber gut, es ist der feministische Kampftag, also es ist okay, Front zu sagen. Genau. An der Front nämlich bei der Lehrerinnenbildung, wo sozusagen diskriminierungskritische Lehre, die wirklich, wenn es gute Seminare sind, und da gibt es echt einige so, wenn das funktioniert, dann macht es richtig Spaß zu sehen, so dass es was mit den Leuten macht, so, und dass die das ernst nehmen und mitnehmen, so, und ich glaube, dass es nicht anders geht, als Hand in Hand zu arbeiten sozusagen, ne? Also so du und ihr an den Stellen, wo dann in der Institution irgendwie ein Wandel passieren könnte oder muss, und ich und wir irgendwie so an Stellen, wo wir ja, also ehrlich gesagt, das ist auch ein bisschen jetzt sehr optimistisch gezeichnet, weil wir sind echt wenige. Dieses Wir ist echt wenig so, weil es natürlich, ja, also du kommst durchs Lehramtsstudium durch und hast niemals ein Seminar zu Rassismuskritik oder zu feministischen Perspektiven gemacht. Das ist sehr leicht, ne, das einfach so zu machen. Insofern rede ich jetzt daher, dass ich da irgendwie, aber ich meine, es ist ja egal, es nimmt nicht die Wichtigkeit von dem, was ich wirklich glaube, was diese Arbeit eben betrifft, und ich würde dich gerne ins Seminar einladen.
Ausgesprochen gerne.
Als Referentin, das wäre doch mal eine schöne, genau, das wäre jetzt nur eine punktuelle Zusammenarbeit, aber ich denke irgendwie so, irgendwie wäre es schon auch gut, also immer wenn ich mit Leuten rede, die damit zu tun haben, wir kommen irgendwie ganz oft am Schluss dahin zu sagen, okay, du hast auch ganz viel von Solidarität gerade gesprochen, ne? Und in der Vernetzung, ne, liegt natürlich auch ein Potenzial für Solidarität, und ich glaube, dass das noch mehr betrieben werden muss, so auch über die Ausbildungsinstanzen oder über die Institutionen hinweg, ne? Ich würde das total gerne machen, irgendwie mehr von diesem Vernetzen, was natürlich dann stärker macht, aber ich habe noch keine Idee, wie.
Vielleicht können wir diese Nuss noch nicht heute knacken, zumindest nicht während der Aufnahme, aber es ist schon mal gut zu verstehen, was sind die Dinge, die noch fehlen tatsächlich, und also ein Bewusstsein zu haben, wo ist die Lücke, und dann können wir schauen, was ein nächster Schritt sein kann, um dem irgendwie nachzukommen, auch wenn das so schnell nicht gelöst wird. Und dazu, also mal aus philosophischer, aus ethischer Sicht, die geradezu tragische Situation, dass wir uns mit Aufgaben konfrontiert sehen, die zu unseren Lebzeiten realistisch gesehen niemals abgeschlossen sein können, das ist frustrierend, Aber gleichzeitig macht uns das nicht von der Pflicht frei, uns diesen Herausforderungen zu stellen und an den kleinen Schritten mitzuarbeiten, wie es besser wird. Die Verhältnisse von vor 50 Jahren sind nicht mehr da an ganz vielen Stellen. Und auch wenn das nicht alle so en Detail erlebt haben, wie dieser Wandel vonstatten geht, haben ganz viele Menschen da in Kooperation für Fortschritte gesorgt. Und da ist wirklich noch eine ganze Menge zu tun. Ich denke jedoch, dass das weiterhin möglich ist. Ich entscheide mich ganz strategisch für die Hoffnung, dass wir da etwas erreichen können, auch wenn es jetzt nicht bald gelöst ist. So, liebe Jallis, damit haben wir, glaube ich, einen ganz schönen Schlusspunkt gefunden für einen mal wieder sehr breiten und tiefen Ritt durch sehr viele komplexe Fragen. Ich möchte mich bedanken, dass du dir die Zeit genommen hast, den wieder am Podcast teilzunehmen und für die vielen großartigen Beispiele und Facheinsichten, die du mitbringen konntest. Danke dir dafür.
Danke dir, Johanna. Es ist ein später Abend geworden, der sich gelohnt hat. Und ich freue mich sehr, wieder Teil zu sein von eurer Reihe. Und es war erhebend, wie du so schön sagst, und bestärkend. Lass uns weiter in dieser Verquickung zwischen Praxis und einem akademischen Zugängen im Kontakt bleiben. Es macht mir großartigen Spaß, mit dir zu denken. Und wir werden weiter kämpfen.
Dankeschön. Und da haben wir Ihnen den positiven Ausblick. Damit haben wir das Ende des Gespräches von Dr. Jallis Akbaba und mir erreicht. Mir bleibt jetzt am Ende dieses zweiten Teiles nur noch mich zu bedanken für die ausdauernde Aufmerksamkeit, das mit Fiebern und Denken, und würde mich freuen, wenn ihr auch beim nächsten Mal zuhört bei weiteren Folgen des Podcastes und die Arbeit des Aktionsbündnis Feministischer Kampftag Mainz unterstützt bei Instagram auf der Homepage. Und davon abgesehen wünsche ich euch eine großartige Zeit.